Und dann gibt es sprachlich auch manche Anpassungen. Aber ich habe herausgefunden, dieses Zitat ist international fast schon bekannt, wenn man sagt, das hat ein Geschmäckle, ne? Das versteht man auch hier, oder? Muss man nicht groß erklären. Aber wenn einer sagt, das hat irgendwie ein Geschmäckle, dann ist es ja nicht so direkt falsch, oder? Aber irgendwie verdächtig, komisch, unklar, Geschmäckle, ne? Und genau vielen Menschen geht es, wahrscheinlich jetzt hier heute nicht so sehr, wenn sie das Stichwort Mission hören, heute in unserer Welt, wenn es heißt also Mission, da bricht jemand auf nach Bangladesch und muss noch die Unerreichten irgendwie erreichen, womöglich noch irgendwie den Glauben überstülpen und so weiter. Je nachdem, wo man da ist, dann sagen Leute, also das geht doch gar nicht, lass doch die ihren Glauben haben und das muss doch nicht sein. Und Mission hat für viele dann oft sowas wie Bekehrungsdruck. Oder da kommt jemand so von oben, ein bisschen fanatisch. Ja, wir wollen ja auch nicht, dass hier irgendwelche Moslems hier bei uns in Deutschland ganz fanatisch irgendwie anfangen, auf uns einzuwirken, oder? Schon, ne? Danke für die Reaktion, super. Es sind noch ein paar dabei, noch am Anfang. Das ist sehr schön so. Natürlich ist es auch so, dass es in der Geschichte Anlässe gab, und vielleicht auch heute noch gibt, wo man sagt, naja, was da so immer auch im Namen Jesus passiert ist, auch in der Geschichte, in der Kolonialzeit und so weiter, das war nicht alles Gold, was glänzt. Und dann höre ich immer wieder mal noch Leute sagen, also Mission heute, das geht also wirklich gar nicht mehr. Und wenn man dann auch in unsere Medien schaut, dann ganz jüngst erst ein Fußballspieler, der Felix Nemtschah, oder wie man ihn auch ausspricht, Metscher, oh, das sind die Profis hier. Alles klar, Dankeschön. Auch ihr seid noch dabei, wunderbar, sehr gut. Und wenn man dann, also diese Meldung hat es dann sogar in Tagesschau geschafft, man kann mal nachlesen, also wie der auseinandergenommen wurde, weil er sich einfach zu seinem Glauben gestellt hat, so wie wir jetzt hier gesungen haben, na, Jesus, alles und so weiter, wurde er wirklich in die Mangel genommen und so nach dem Motto, das geht heute ja wirklich gar nicht mehr. Sich irgendwie zum Glauben zu stellen. Und dann ist so der Tenor, evangelikale Christen, die sind eh rückständig, die sind engstirnig und vor allem auch noch homophob. So, ne? So werden die in die Ecke gestellt und Schluss der Diskussion. Eigentlich sehr, sehr schade. Von daher, christliche Mission hat ein bisschen ein Geschmäckle für manche. Natürlich für euch hoffentlich nicht. Aber wenn wir in unseren Alltag schauen, dann begegnet uns das, was wir oft Mission nennen und eigentlich überall, überall, nur in einem anderen Gewand. Und zwar, ein Bekannter will dich vom neuesten Fitnessprogramm überzeugen, da beginnt schon Mission. Ne? Sagt, hey, du musst da unbedingt hin. Oder Influencer sagen uns, welche Schuhe wir anziehen sollen, welche Bücher wir lesen sollen, welche Serien wir zu gucken haben. Unbedingt ausprobieren. Auch da ist irgendwie ein gewisser Eifer, missionarischer Eifer zu sehen. Oder, ich trete dir hoffentlich niemanden zu nahe, wenn ich sage, auch eine Veganerin erklärt dir, warum Fleisch auf einmal ethisch nicht vertretbar ist, ne? Und warum Tofu und Hafermilch nicht gesünder, sondern auch moralisch überlegen sind. Auch das kann dir begegnen an so manchen Diskussionen. Und die Werbung. Schauen wir uns die Werbung an. 100% missionarisch. Die wollen dass du kaufst, dass du fühlst, dass du denkst. Und zwar genau das, was sie wollen. Hochgradig missionarisch. Und selbst unser ganzes Bildungssystem ist missionarisch. Wieso das? Weil wir davon ausgehen und glauben, dass bestimmte Inhalte so wichtig sind, dass jeder sie lernen sollte. Also ihr merkt, Mission ist eigentlich was total Normales. Sie ist überall. Und Menschen teilen, und das kann man hier mitlesen, was sie begeistert. Sie reden über das, was ihnen gut tut. Sie wollen, dass andere teilhaben an dem, was sie als wertvoll erleben. Wir leben in einer Gesellschaft der Überzeuger. Und ob es jetzt um Nachhaltigkeit geht, Ernährung, Politik, Serien, Gesundheit oder Erziehung, überall wird versucht, irgendwie jemanden zu überzeugen. Und deswegen hat mal einer gesagt, jeder Mensch evangelisiert, in Anführungszeichen. Wir können also auch gar nicht evangelisieren. Also, und Brian Stone hat mal gesagt, wir leben in einer Kultur der Bekehrung. Und jetzt ausgerechnet beim Glauben soll man irgendwie aufhören. Beim Glauben soll man sich irgendwie einen Maulkorb anlegen lassen und irgendwie zum Schweigen kommen. Gerade wenn es um Gott geht, wenn es um Hoffnung geht, wenn es ums ewige Leben geht, wenn es um Rettung und Verlorenheit geht, wenn es um Sinn geht, Schuld und Vergebung, da sollen wir irgendwie ruhig sein? Komisch, oder? Wirklich komisch. Natürlich ist es wichtig, dass wir nicht aufdringlich sind, sondern dass es um eine natürliche Ausstrahlung ausgeht und dass das andere spüren. Und deswegen bin ich bei diesem Thema von heute angekommen, dass wir ein positives Geschmäckle, ja, ein positives Geschmäckle in unseren Kontext, in unseren Umfeld hineinbringen. Die Jaunas in Bangladesch, ihr hier in Ochsenfurt und Umgebung, ich in Bad Liebenzell oder wo ich sonst mich überall rumtreibe. Ein Wohlgeruch, einen Jesusduft. Um das soll es heute gehen. Also Mission possible, also Mission ist möglich. Vor allem, wie dein Alltag nach Jesus duftet oder wie du einen Jesusduft verbreiten kannst. Ich habe mir gedacht, ich will heute das mal wirklich sehr konkret werden lassen für uns alle. Wir sind ja, es ist nicht nur die Jaunas, die wir irgendwie als Missionare aussenden, ne? Wir alle sind es, mehr oder weniger. Jeder an seinem Platz und jeder und jede duftet. Fragt sich nur, wie stark, wie intensiv und welcher Duft da ausgeht. Wir haben einen Sohn, er heißt Elia Yuki. Und als meine Frau, als er noch kleiner war, hat sie ihn immer wieder mal zum Babysitten abgegeben. Wir leben im Haus mit Studenten zusammen von der Internationalen Hochschule der Liebenzell, also mit jungen Leuten mit im Haus. Und da war es so, wenn ich abends vom Büro nach Hause gekommen bin, wusste ich, okay, wenn ich ihn dann so in der Hand hatte, er war wieder, WG3. Das war sehr markant und irgendwie WG3, das waren Damen mit einem besonderen Parfüm. Das war sehr markant und irgendwie hatten die alle das Gleiche. Und dann abends, wenn ich heimkam, wusste ich, er war Ergebnis, ja, er wurde mir zu einer geistlichen Lektion. In wessen Hände du bist, zu riechen, zu sehen, nimmst du auch irgendwie an und das überträgt sich. Und es war schön zu riechen, zu sehen und wahrzunehmen, wo der Kleine war, in wessen Hände er dann war. Die Frage ist eben halt dann auch nur, in wessen Hände wir sind und was duftet aus unserem Leben, aus unserem Alltag auch hinein in diese Welt. Und ich möchte euch heute eine Gemeinde aus dem Neuen Testament vorstellen, wo man sagen kann, ja, das ist eine Gemeinde, die hat ordentlich nach Jesus geduftet. Ja, und von der wir auch wirklich ganz viel konkret lernen können, wie wir als Christen eine Jesus-Duftnote setzen können. Na, also es geht halt so um dieses Bild. Und dazu steige ich auch nochmal ein mit einem Zitat von N.T. Wright, das ist ein anglikanischer Bischof und Neutestamentler. Und der hat mal was sehr Markantes gesagt. Wozu gibt es überhaupt die Kirche? Warum gibt es Gemeinde? Warum sind wir hier auch zusammen? Und er bringt es sehr markant und ein bisschen scharf auf den Punkt. Und ist auch gut, wenn es mal ein bisschen pointiert ist. Die Kirche existiert mit anderen Worten, so N.T. Wright, für das, was wir manchmal Mission nennen. Der Welt zu verkünden, dass Jesus ihr Herr ist. Das ist die gute Nachricht. Und wenn sie verkündigt wird, verändert sie Menschen und Gesellschaften. Hoffentlich auch noch viel in Bangladesch, wo es ja 0,3% nur Christen hat. Und dann ergänzt er, die Kirche ist nicht dafür da, dass Menschen ihren privaten geistlichen Interessen nachgehen. Oder sich geistig selbst verwirklichen, auch nicht, um sich in einem sicheren Hafen vor der bösen Welt zu verstecken. Sie ist da, um Licht zu sein, mitten in der Welt. Also, man könnte jetzt nochmal sagen, sie ist da in der Welt, um einen Jesusduft zu verbreiten, damit Menschen da was von diesem Jesusgeschmack auch riechen können. Und deswegen mein Blick heute Morgen auf die Gemeinde in Antiochia. Und wir können von dieser Gemeinde in Antiochia lesen, in Apostelgeschichte Kapitel 11, ab Vers 19. Und ich werde jetzt immer wieder verschiedene Abschnitte davon auch bringen. Aber man kann den ganzen Text ja auch heute noch am Sonntag mal abends oder irgendwann mal zwischendurch noch mal nachlesen, so als Nachbereitung zur Predigt. Das ist auch ganz gut. Also, Antiochia war damals die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches nach Rom und Alexandria. Eine pulsierende Stadt, kulturell vielfältig, eine Metropole, fast so wie Dhaka. Hier beginnt eine neue Bewegung. Und diese Bewegung beginnt mit einfachen Christen. Nicht mit den Aposteln, nicht mit irgendwelchen Führungskräften, sondern mit den einfachen Christen, die auf der Flucht waren, weil in Jerusalem eine Verfolgung ausgebrochen ist. Und die sind sozusagen verfolgt worden aus Jerusalem und dann sind sie weitergezogen, diese namenlosen Christen, diese Laien, und haben was gemacht? haben von Jesus geredet. Das, was sie im Herzen hatten, haben sie mitgenommen, das haben sie weitererzählt. Und so kamen sie nach Antiochia und sie haben angefangen, das Evangelium, die gute Nachricht, diesen Jesusduft dort zu verbreiten. Und sie haben angefangen, erst den Juden das zu erklären, dann ging es an die Griechen, die Heiden. Wow, das beeindruckt mich, dass das eine Laienbewegung war. Normallos, würde man sagen, die Jesus eingesetzt hat, damit sie von ihm zeugen. Vers 21 heißt es, die Hand des Herrn war mit ihnen und viele Menschen kamen zum Glauben und bekehrten sich zum Herrn. Also durch dieses Zeugnis, durch diesen Jesusduft, diese ganz normalen Christen, die einfach Zeugnis abgegeben haben, an den, von dem sie glauben, von der Hoffnung, die sie in sich tragen, von dem Neuanfang, der möglich ist und dass ein neues Leben in Jesus eben möglich ist. Und wo das Evangelium verkündigt wird, das gilt auch heute noch so, da geschieht immer irgendwie etwas. Wir hoffen es uns ja immer auch sehr, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie verändert werden und Heilung erfahren. Aber selbst wenn Menschen sich abwenden, ist das auch eine Reaktion. Also wir haben keine Garantie, auch ihr nicht, wenn ihr nach Bangladesch geht, dass wir eine Erfolgsgarantie haben, wenn wir das Evangelium verkünden. Das haben wir letztlich nicht. Wir sind beauftragt, es treu zu tun, es laut zu tun, es klar zu tun und auf Jesus hinzuweisen. Aber dass sich dann letztlich was tut, das ist Sache des Herrn. Und dann heißt es weiter im Vers 23, dass eben diese Christen da zum Glauben gekommen sind. Und dann wurde von Jerusalem aus der Barnabas geschickt, der Sohn des Trostes. Der musste mal gucken, was da so aufbricht, was da so geistlich geht. Wenn da Menschen so zum Glauben kommen, vor allem die Heiden, da muss man nochmal genau hinschauen. Und dann ist Barnabas gekommen. Vers 23 heißt es, als er sah, was durch Gottes Gnade geschehen war. Auch das ist gewaltig, eine Gemeinde, die wächst durch Gnade Gottes, durch sein Wohlwollen, nicht durch irgendein Programm, nicht durch Leistung, nicht durch irgendwelche Methoden, sondern irgendwie hat Gott so gewirkt, dass da hier Menschen mehr und mehr dazu kamen. Und es ist immer ein Geschenk, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen hier zum Glauben kommen. Das können wir letztlich nicht machen. Wir beten dafür. Wir beten, dass Gottes Wort Menschenherzen erreicht, aber dass das geschieht. Das ist letztlich immer auch ein Wunder Gottes und Gnade. Und was jetzt das ganz Entscheidende ist, und da kommen wir zum Jesusduft. Es heißt dann von diesen Menschen und Christen in Antiochia, und das ist zum ersten Mal in der Apostelgeschichte, dass das Stichwort überhaupt kommt, die werden dort zum ersten Mal Christen bezeichnet. Die Menschen dort. Spannend ist, wie dieser Begriff entstanden ist. Wir nennen uns ja Christen auch, ne? Aber eigentlich war das ein Schimpfwort. Na warum? Es war ein Spottname. Denn andere Menschen, Römer, die haben die gesehen und gesagt, also diese Christen, die Christen selber damals haben sich als Anhänger des Weges bezeichnet. Leute, die Jesus gefolgt sind, aber die Außenstehenden, die sie gesehen haben, haben sie auf einmal als Christen sozusagen beschimpft und ein bisschen gelächelt. Ne, diese Christen da. Und es hing damit zusammen, dass es damals auch einen ganz anderen Namen gab. Und zwar gab es die Beamten des Augustus. Das waren die Augustiani im Griechischen. Und diese Augustianis waren die Beamten von dem Kaiser und sie unterstanden dem Kaiser. Die haben die Interessen des Kaisers vertreten. Und darum hat man die als Augustiani bezeichnet. Und das griechische Wort eben für die Christen war Christiani. Also, die haben also die Christen gesehen, haben gesagt, also wenn wir die sehen, wie die leben, wie die reden, wie die miteinander umgehen, das erinnert uns irgendwie an diesen Christus. Und deswegen haben sie als Christianis eigentlich beschimpft. Also eigentlich ein schöneres Kompliment für einen Christen kann es ja eigentlich nicht geben, oder? Also wenn du morgen wieder in den Alltag gehst oder in Urlaub oder egal was kommt jetzt und Leute dich sehen und beobachten und irgendwie sagen, also irgendwie bei dem, bei der, bei euch in Bangladesch, da ist irgendwie was anders. Also da kommt jemand, es geht nicht um Perfektion, aber da kommt etwas vom Himmel, von Jesus durch, da strahlt er durch, da duftet er, dass andere Menschen das sehen können. Und das war in Antiochia der Fall, denn dort wurden sie zum ersten Mal Christen genannt. Das hat auch Paulus mal an anderer Stelle im Neuen Testament so ausgedrückt, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. 2. Korinther. Also wir sind das auch, ein Wohlgeruch. Und deswegen wird Mission für dich und mich auch möglich, egal wo wir dann sind. Und deswegen möchte ich gerne ein paar alltagstaugliche Wege zeigen, die wir von den Christen dort aus Antiochia lernen können, wie wir Jesus Duft verbreiten können. Der erste, Mission Possible, indem wir authentisch unseren Glauben leben. Menschen haben ein sehr feines Gespür dafür, ob das, was ich glaube, wofür ich stehe, ob das echt ist oder ob es irgendwie nur aufgesetzt ist. Oder ob ich einfach nur irgendeine Form pflege oder eine Tradition habe. Und vor allem, wenn das, was ich glaube und rede, nicht mit dem übereinstimmt, wie ich dann lebe, dann wird es meistens problematisch. Kennt ihr dieses Getränk hier, Pharisäer? Kennt denn jemand? Gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu. In Nordfriesland ist er bekannt, sehr schön. Ja, so ist es auch. Es hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte, dieses Getränk. Es ist ein heißer Kaffee mit Rum. Getoppt oben mit einer Sahnehaube. Wie kam es jetzt zu diesem Pharisäer? In Nordfriesland war es wohl so, dass es einen örtlichen Pastor gab, der sehr streng war. Und der den Christen damals gesagt hat, also Alkohol geht gar nicht, verboten. Jetzt waren das damals Menschen, die doch gern mal auch Alkohol getrunken haben. Und dann haben sie gedacht, wie machen sie das? Die Geschichte ist wohl im 19. Jahrhundert entstanden auf der Insel Nordstrand. Und die Bauern wollten natürlich gerne feiern, natürlich auch mit etwas Rum. Dann haben sie gedacht, das machen wir doch am besten so. Wir nehmen uns einen Kaffee, Rum rein und oben ein Sahnehäubchen drauf. Dann riecht man nicht, dass Rum drin ist. Ja? Und so haben sie dann alles schön vorbereitet. Der Pastor kam auch und dummerweise haben sie die Kaffeetasse mit dem Rum, interessanterweise dem Pastor irgendwie zugeschoben, die wollten eigentlich ohne Rum dem geben. Und dann fängt der Pastor an, sein Käffchen da zu schlürfen und dann das Erste, was er ausgerufen hat, oh ihr Pharisäer! Sehr. Geht genau darum, dass irgendwie nach außen hin irgendwie etwas beschrieben ist und es deckt sich nicht mit dem, was innen ist oder andersrum. Und das ist genau das, was manchmal Menschen auch am Glauben, an der Kirche, an Christen kritisieren. Da gibt es zu viel Verpackung, zu wenig Substanz, zu viel Schaufenster. Und wo ist dieser gelebte Glaube im Alltag, dieser authentische Glaube? Denn die ersten Christen, sie waren anders. Sie waren nicht perfekt, aber sie waren durchlässig für Jesus, für ihren Glauben. So, und ihr Alltag spiegelte einfach das wider, was sie glaubten und wem sie folgten. Ganz schlicht und einfach. Und damit verströmten sie einen Wohlgeruch. Und das fiel auf. Was macht also einen authentischen Lebensstil aus? Und ich habe mal ein bisschen rumgeforscht, auch was damals außerbiblische Quellen, was die über die Christen geschrieben haben. Also Leute von außen. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat, man könnte ganz viele bringen, in dem Brief von Diognetus aus dem 2. Jahrhundert. Der schreibt über die Christen, sie leben in ihren Städten wie alle anderen und doch als Fremde. Sie halten sich an die Gesetze, aber übertreffen sie durch ihre Lebensweise. Das, was heute Menschen anschauen, ist in den seltensten Fällen, ist, dass sie irgendwie in eine Kirche reingehen. Das ist ihnen schon sehr zu suspekt. Aber wir verbreiten einen Jesusgeruch durch unser Leben, so wie wir sind und wie wir glauben, leben und auf Jesus verweisen. Und das sehen und riechen Menschen. Und deswegen sind wir da, wo wir in unserem Alltag ehrlich sind, treu sind, barmherzig, dankbar, zuversichtlich. Wo wir da so leben, da verweisen wir auf Christus. Auch ihr, lieben Jonas, wenn ihr wieder in Bangladesch seid, auch im Umgang mit den Menschen vor Ort, die oft so ganz, ganz anders sind. Mission wird da ganz alltäglich. Und im Alltag bei uns, mit uns, durch uns kann ein Duft entstehen, ein Duft von Jesus. Ein zweites, übrigens, es gibt 5 Punkte heute, also man muss, aber die gehen nicht so lange, nur kann man schon mitzählen, dass dann wieder, gut, dann wird es weiter. Okay, zweiter Punkt. Mission Possible, indem wir fröhlich und mutig das Evangelium weiterschwätzen. Auch wieder ein schwäbisches Wort, sorry, weiterschwätzen. Ich beginne mal so. Untätig, auch für die Liebenzeller-Mission, wir waren auch lange Zeit in der Mission tätig, auch für die Liebenzeller-Mission, waren viel im Ausland unterwegs und waren lange Zeit auch kinderlos. Über 10 Jahre lang hatten wir schon auch abgeschrieben und gesagt, gut, wir dienen dem Herrn und wenn kein Kind kommt, ist auch voll okay. Und dann ist meine Frau, sieht man ihr nicht an, mit 45 Jahren, ne? dann doch noch schwanger geworden. Hui. Ne? Das war natürlich dann schon eine Breaking News, so eine Überraschung, mit der wir gar nicht mehr gerechnet haben. Da war schon lange Zeit vorbei. Und mit 45 denkt man ja auch schon ein bisschen an die biologische Uhr. Ne? Dass man sagt, das könnte langsam auslaufen. Umso schöner war es dann, dass dann doch noch irgendwie was gekommen ist. Und logischerweise, das ist was ganz Natürliches, wenn Gott Leben schenkt, wenn da was heranwächst in einem Bauch, jemand, ein Mensch, ein Gottesgeschenk, dann ist es das Normalste von der Welt, dass man den Mund hält und nichts sagt und sich irgendwie, ne? Nein. Irgendwie klar, wenn das ist eine gute Nachricht, eine frohe Nachricht, das will raus, so wie das Baby raus will irgendwann später. Ne? So muss die gute Nachricht raus, weitergegeben werden, weitergesagt werden. Das ist völlig Normales. Und das war auch das Geheimnis der ersten Christen. Denen musste man nicht sagen, liebe Christen, jetzt fröhlich redet von Jesus und man gibt noch ein Trainingsprogramm, wie man das macht, sondern das war irgendwie, das war so organisch. Ja, freilich, da ist was da und das muss gesagt werden. Ganz normal, ganz fröhlich, ganz unaufdringlich. Nicht aus Pflicht, sondern aus überströmender Freude. Und deswegen hat mal Petrus auch in der Apostelgeschichte gesagt, wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Wir können uns nicht den Mund verbieten lassen. Und das wünsche ich uns allen. Wünsche ich auch euch, ihr lieben Chaunas, wenn ihr wieder in Bangladesch seid, ganz normal natürlich irgendwie von Jesus zu reden. Die Evangelisation war damals keine Methode bei den ersten Christen. Oder irgendwie, wie könnte man das jetzt irgendwie tun? Sondern was total Normales. Sie redeten am Marktplatz davon, beim Wasserholen, auf Reisen. Einfach fröhlich und echt. Und mit dem Evangelium haben wir ja auch euch eine gute Botschaft. Und das ist eine Freudensbotschaft. Deswegen kann man auch sagen, wir sind Frohbotschafter. In einer Welt, die ganz viele schlechte Nachrichten, ganz viele Bad News kennt. Da braucht es Menschen, die eine frohe Botschaft bringen. Die Frohbotschafterinnen sind und Frohbotschafter. Menschen wollen den Glauben nicht immer unbedingt erklärt bekommen, sondern sie wollen ihn auch erleben, sehen und spüren. Und deswegen war der Glaube damals so in den ersten Jahrhundert so attraktiv für viele Menschen. Mir fehlt ehrlich gesagt oft auch der Mut, so ganz natürlich hier so von Jesus zu schwätzen, obwohl ich jetzt Missionsleiter bin von einer Missionsorganisation und das eigentlich mein täglich Brot ist, aber irgendwie so... fällt mir schon manchmal auch schwer. Ich rede lieber in der Gemeinde ist gar kein Thema hier von Jesus zu reden. Ne? Da sind meistens auch Leute da, die sehr wohlwollend gucken und schauen und nicken und mal ein bisschen lächeln. Aber wenn das jetzt hier irgendwo am Marktplatz wäre oder irgendwo in der U-Bahn oder egal wo, da fällt es mir schon auch ein bisschen schwerer. Und ich habe gedacht, ich gebe uns mal 3 Alltagstipps für einen gesprächigen Glauben. Soll eben auch konkret sein, ne? Auch in der Gemeinde. Da gibt es den ersten Gedanken, ich erzähle zeugnishaft von meinem Glauben. Ich mache uns sehr, sehr, sehr Mut, auch von dem zu erzählen, was Jesus in meinem oder in deinem und in meinem Leben getan hat. Wir müssen gar nicht immer groß apologetisch meines Erachtens irgendwas mit Argumenten bringen, sondern einfach das erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Was er mir konkret bedeutet, dass er mich annimmt, dass er mir vergibt oder dass ich dadurch eine Hoffnung habe oder dass sich mein Leben radikalst verändert hat, egal was Jesus in deinem Leben getan hat, was er geschenkt hat, also gib zeugnishaft davon weiter. Denn Menschen interessieren sich in der Regel mal eher für deine eigene Geschichte und sie können emotional andocken und man kann in der Regel gegen die, doch, das stimmt. Dann, ein weiterer Aspekt, ich setze kleine evangelistische Zeichen im Alltag. Ja, mal zu überlegen, wie können wir auch irgendwie auf unseren Glauben aufmerksam machen. Ich weiß, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Die einen finden das gut, die anderen weniger. Vielleicht ist mal ein T-Shirt zu tragen, wo was draufsteht. Oder es gibt die Armbändchen, wo dann irgendwie mal ein Signal ist, davor oder egal wie was man nimmt. Oder auf dem Auto was. Oder kleine Zeichen, wo man mal sagen könnte, oder vielleicht ist es ein auffälliges Kreuz, egal wie. Ich habe mir angewöhnt im Restaurant, wenn wir miteinander essen, dann fange ich nicht an, meine Hände irgendwie unter den Tisch zu tun, zum Beten, so oder auch noch dann komischerweise die Augen offen zu lassen. Normalerweise machen wir immer die Augen zu, aber im Restaurant lieber nicht. Sondern habe ich gedacht, nee, die Leute sollen ja durchaus auch sehen, ich bete. Oder im Flieger. Da sitzt man ja sehr eng beieinander. Dann kriegen die anderen schon mit, muss ja nicht laut sein. Aber zumindest ein Zeichen zu setzen, vielleicht ergibt sich ein Gespräch. Was machst denn du da? Na, ich bete. Warum betest du? Und dann kann man schon vielleicht mal loslegen. Also ich mache Mut, sind oft so die kleinen Dinge in unserem Alltag, die die Leute durchaus auch wahrnehmen. Und da braucht es manchmal Kreativität und vielleicht auch einfach den Mut, es anzupacken. Und ein drittes, wie wir in einen gesprächigen Glauben hineinkommen, ich finde Anknüpfungspunkte für das Gespräch über den Glauben. Mal genau hinzuhören, was mein Kollege, meine Kollegin oder die Nachbarin, was sie vielleicht zu einem Nebensatz sagt. Und da gibt es ganz viel, wo man andocken kann. Wenn es wieder heißt, ja, Hauptsache gesund. Na, ist das die Hauptsache? Na, ich wünsche uns allen, dass wir gesund sind und bleiben, aber ich glaube nicht, dass Gesundheit, also das alles Entscheidendste ist. Oder ich finde meinen Gott im Wald. Wenn einer sowas sagt, ne? Gibt es ja auch durchaus. Ihr könnt jetzt viele verschiedene Geschichten bringen oder mit dem Tod ist eh alles vorbei. Genau hinhören, mal zu gucken, wo könnte ich denn andocken? Wo könnte ich vielleicht nachfragen und wo könnte ich ins Gespräch kommen? Jede dieser Aussagen öffnet eine Tür, wenn ich bereit bin, mit Liebe und mit Mut auch einzugehen oder hindurchzuschreiten. Wir kommen zum dritten. Diese Mission Possible auch aus der Gemeinde in Antioch, indem wir selbstlos Bedürftigen auch helfen. Hier ist ein Auto von unserem Teamleiter. Ich bin Zweiter. Und als ich den so gesehen habe, der hat so einen Aufkleber drauf, der heißt I am Second. Ich bin Zweiter. Und als ich den so gesehen habe, habe ich mir gedacht, was ist denn das? Hab mal nachgefragt, warum hast du da den Aufkleber drauf? I am Second. Und er hat gesagt, das habe ich ganz bewusst da drauf gemacht. Und zwar ist es ein Slogan, ist eine Initiative, eine Kampagne aus Amerika. Und zwar diese Initiative will sagen, wir leben ja sehr in einer Me-First-Gesellschaft. Es geht immer zuerst um mich. Ne? Alles dreht sich um mich und alles muss mir dienen, individualistisch. Und alles muss erstmal zu mir passen und dann vielleicht irgendwann mal der Nächste oder der Andere. Und diese Aussage, I'm second, heißt, ich bin Zweiter. Es geht mal zunächst um jemand anderes. Und das ist mal gar nicht gleich, es geht zuallererst um Jesus Christus, sondern es geht zuallererst mal um den nächsten Menschen. Ich setze den anderen mal an die erste Stelle. Das ist ja total sympathisch, das ist total countercultural, gegen unsere Kultur. Weil jeder sagt dir und predigt dir, schau nach dir selbst, du musst dir selber gut tun und so weiter und so fort. Aber nein, I am second. Und diese Gemeinde in Antiochia, wow, das finde ich total beeindruckend, denn es heißt dann weiter, wenn wir lesen, da kam der Prophet Agabus, der sagte eine große Hungersnot voraus in Jerusalem. Und jetzt fand ich spannend, diese Gemeinde hat nicht gesagt, Gemeinde, als sie das gehört, Problem von denen da in Jerusalem, haben wir nichts damit zu tun. Nein, es heißt von der Gemeinde, als sie das gehört haben, und das können wir dann nachlesen hier in dem Vers, dann kann man, ich fasse das mal so zusammen. Muss ich jetzt hier lesen, ne? Unter den Jüngern, habe ich jetzt hier nicht in meinen Notizen drin, haben sie sozusagen sich überlegt, Mensch, wie könnten wir die Christen in Jerusalem unterstützen? Und dann jeder hat das gegeben, auch nicht wiederum aus Pflicht, sondern was ihm möglich war zu geben. Das zeigt doch, dass es nicht I'm second, also es geht um die anderen. Wir wollen helfen, wir wollen unterstützen und das ist etwas, was die Gnade Jesu in unserem Leben immer bewirkt. Das heißt, Christus ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben. Also ich kreise nicht mehr um mich selbst herum, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das ist ein Leben in der Christusnachfolge für andere, gelebte Nächstenliebe. Die Not der Mitmenschen zu sehen und am Vorbild von Jesus sich zu orientieren. Und Nächstenliebe, sie wird sichtbar, konkret. Zeigt sich auch in der Arbeit von den Chaunas in Bangladesch, die Kinderdörfer, die gibt es ja verschiedentlich an verschiedenen Orten, in Khulna oder in Dinajpur, wo eben auch Halbwaisen, Waisen, Kinder aus ärmen Verhältnissen wirklich die Schulbildung bekommen, Schutz, Betreuung und sie etwas von Jesus hören. Das ist doch großartig, sich da auch einzusetzen, sich zu verschenken, weil Jesus alles für uns getan hat. Geben ein bisschen was von dem zurück und setzen eine Duftnote von ihm, indem, dass wir helfen und unterstützen. Wir sind herausgefordert, uns einzuklinken und immer wieder zu überlegen, ja, sehe ich die Not von meinem Nachbarn überhaupt noch? Berührt sie mich noch? Und werde ich dadurch dann auch aktiv? Just do it, nicht für eine Mission Possible, indem der dich gemacht hat. Noch zwei letzte Gedanken. Mission Possible, indem wir bewusst einander ergänzen und gemeinsam unterwegs sind. Diese Gemeinde in Antiochia war eine ganz internationale Gemeinde. Wenn man da mal nachliest, 13,1, wenn es weitergeht, wie die Gemeinde zusammengesetzt war, wer da mit dabei war. Das sind 5 Männer aus unterschiedlichen, mit ganz unterschiedlichen Biografien, unterschiedlichen Hautfarben. Der eine kam aus Nordafrika, der eine war ein römischer Mensch, Paulus war wiederum Jude, Pharisäer. Ganz unterschiedliche Bildungshintergründe, soziale Schichten und die einen waren Evangelisten. Die Gemeinde in der Leitung, die stand zusammen. Das war eine Einheit in Vielfalt. Und ich glaube, das ist ein ganz enorm starkes missionarisches Zeugnis. Auch hier, wenn wir zusammenstehen in all unserer Unterschiedlichkeit, wir sind ja nicht alle gleich, ist auch gut so, ne? Aber wenn wir zusammenstehen und um Jesus kreisen, ihn in die Mitte nehmen, dann sehen das Menschen. Wo Menschen unterschiedlicher Kultur und Herkunft, auch mit unterschiedlichen sozialen Schichten hier Heimat finden können, dann ist das was ganz, ganz Grandioses. Ich war letzte Woche zu einem Predigtdienst, da war eine Frau aus Ghana, auch in einem urbayerischen kleinen Dörflein. Und dann sagt die auf einmal, auch eine Frau mit, den, wie sagt man denn heute political correct, dunkler Hautfarbe, und sagt, das ist meine Heimat geworden. In einer monobiokulturellen, ne, bayerischen kleinen Gemeinde. Das ist doch enorm. Also wenn das ein Zeugnis ist, stimmt, da findet jemand Heimat. Der wird hier aufgenommen, der gehört hier dazu. Und das war auch damals eine ganz starke missionarische Kraft der ersten Christen, dass sie wirklich diese Unterschiedlichkeit nicht versteckt haben, sondern umarmt haben, die Vielfalt nicht gefürchtet haben, sondern gefeiert haben. Und sich gegenseitig angenommen haben, wie Christus sie angenommen hat. Das heißt, sagt ja auch Paulus mal in Römer 15, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist echt der Gemeinschaftsduft, der Duft der Liebe Christi. Und der letzte Gedanke, Mission wird possible, sie wird möglich, indem wir wirklich hörbereit und gehbereit sind. Nicht hörbehindert und auch nicht gehbehindert, sondern hörbereit und gehbereit. Es heißt dann weiter in Apostelgeschichte 13, und es passt heute auch zum Wunder, zu dem Aussendungsgottesdienst. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, so im Lobpreis würde man sagen, ne, sagte der Heilige Geist, hui, spannend, ne, wenn das passiert, ne, dass man nicht bloß Traditionen und irgendwas macht und irgendwelche Lieder trällert und singt, sondern dass da was passieren kann, dass da Gott spricht, dass da Gottes Geist, hui, auf einmal nach jemanden greift. Und dann heißt es weiter, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Das haben wir vorhin schon auch gemacht mit den Schauners. Das war also kein Programm, er hatte, sondern früher das Reden des Heiligen Geistes, die nicht nur ihre eigenen Programme hatte, sondern fragte, Mensch, was will Gott tun und wen will er senden? Normalerweise haben wir in der Gemeinde ja eher die Tendenz, wir brauchen da noch jemanden für die Musik, für Begrüßung, Kinder und so weiter. Also bitte alle da bleiben, ne? Zusammenhalten. Die Stoßrichtung in der Gemeinde ist eigentlich immer eine andere. Die Frage, ja, wen können wir denn? Wen können wir senden? Wen können wir schicken? Das sind so viele junge Leute, da sehe ich so viel Potenzial. Also wen könnte man denn schicken? Wen könnte man senden? Man muss wissen, die Gemeinde hat Barnabas und Saulus ziehen lassen. Das waren die Besten, das waren die Gründer, das waren die Säulen der Gemeinde. Die hat man geschickt. Der Heilige Geist hat gesagt, sendet die aus. Oh, ich möchte nicht wissen, wie da die Gemeindeglieder gedacht haben. Und gedacht haben, Menschenskinder, jetzt werden da unsere Gemeindeälteste raus, weg mit ihm. Der soll irgendwo hin, wo Gott einen Platz für ihn hat. Finde ich total spannend, dass diese Gemeinde in Antioch auch diese Hörbereitschaft und Gehbereitschaft hatte. Das ist sicher auch eine Herausforderung, aber ich bin mir sicher, dass ihr auch hier, dass ihr ziehen lässt, da kommt auch ein Segen zurück, auch wenn es weh tut und der Schmerz da ist. Ja, man sieht dann die Enkel nicht so lange, gell? Das ist schon ein Schmerz. Das gehört menschlich absolut dazu, oder auch ihr müsst auch Mama und Papa und den Willen Gottes einklinken, da lässt er uns auch nicht hängen und da kommt auch was zurück an Kraft, an Freude und wir sind drin im Willen Gottes. Antiochia, auch hier nochmal rechts oben zu sehen, sie wurde übrigens dann das Zentrum, die Drehscheibe, die Sendestation der ersten 3 Missionsreisen. So ein kleines Nest. Es war nicht Jerusalem, war nicht die Zentrale, war nicht irgendwie, wo man denkt, da in Jerusalem, da steppt der Bär. Das war Antiochia. Die wurde zur Base, zur Aussendungsbase. Und da ist Paulus immer von da ausgesandet worden und wieder zurückgekommen und hat wieder berichtet. Und das finde ich jetzt auch schön, ne? Ochsenfurt, ne? Als auch ein Zentrum, ne? Ne? Das, ja, sich einklingt und auch Leute ziehen lässt und sie auch im Namen von Jesus weiter marschieren lässt. Ich komme zum Schluss. Wer mit Jesus unterwegs ist, hinterlässt eine Spur. Ein Duft, hoffentlich ein Duft, der bleibt. Ein Duft, der nicht nur wahrnehmbar, sondern der unwiderstehlich ist. Ein Duft voller Hoffnung, ein Duft voller Liebe, Duft voller Leben. Und jetzt bitte ich noch mal ganz zum Schluss noch mal volle Aufmerksamkeit, weil das ist ein ganz wichtiger Abschlussgedanke. Bei Mission, sie gelingt nicht durch menschliche Anstrengungen oder auch nicht nur durch einen reinen missionarischen Eifer, sondern sie gelingt einfach nur dann, wo wir ganz nahe bei Jesus sind. Und ich komme nochmal auf unseren kleinen Sohnemann zurück, der in den Händen von WG3, den Damen aus WG3 lag. Weil er in den Händen der Damen war und ihren Geruch angenommen hat, konnte er so duften, wie er geduftet hat. Und so ist es auch für uns, wo wir nah an unserem Herrn Jesus Christus dran sind. Wenn er uns im Bild gesprochen fest im Griff hat, fest in den Armen hält, wenn wir seine Nähe suchen und aus seiner Nähe heraus leben, aus seinen guten Worten, dann geht der Duft ganz automatisch und fröhlich weiter, der Duft Christi. Menschen werden ihn riechen, schmecken, sehen und hoffentlich dann auch berührt werden, hier in Ochsenfurt in Bangladesch oder weit darüber hinaus. Hab also Freude daran, diesen einzigartigen und wunderbaren, lieblichen Jesus-Duft zu verbreiten, denn genau das ist Mission. Lebensnah, miteinander ein Lied.